0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 5 ist zu Ende der Australian Open und wir haben vielleicht in diesem Fall einen kleinen Ruhetag erlebt. Nachdem wir gestern das ganz große Spektakel gesehen haben, haben wir heute uns so ein bisschen die Matches aussuchen können, die richtig große Unterhaltung geboten haben. Herzlich willkommen zu unserem 5. Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es war ein bisschen ruhiger heute, oder?
Ja. Wir hatten gestern darüber gesprochen, häufig sind es die zweiten Runden, die einen ein bisschen durchatmen lassen bei Grand-Slam-Turnieren. Heute war es die dritte Runde oder der Beginn der dritten Runde, aber ich glaube, das war völlig okay, dass mal nicht ganz so viel los war, obwohl es gab immerhin Überraschungen, es gab ein durchaus spektakuläres Match, was auch unser Match des Tages ist. Also es war schon einiges los, aber eben nicht ganz so viel wie gestern.
Das Match des Tages, was wir uns ausgesucht haben, ist das zwischen Caroline Wozniacki und Maria Sharapova. Und da muss ich nochmal gerade die Geschichte dazu erzählen, weil vorher gab es dann dieses Match zwischen Amanda Anisimova und Arina Sabalenka, worüber wir gleich auch sprechen werden. Und danach quasi gingen dann Maria Sharapova und Caroline Wozniacki auf das Spielfeld bzw. auf den Platz. Und da fühlte es sich so ein bisschen an, als ob Wozniacki und Sharapova Legenden-Einzel spielen. Ein Wettbewerb, der morgen dann beginnt. Also jedenfalls fühlte sich das so an. Die beiden sind noch gar nicht so alt, aber die sind schon ewig dabei. Und Sharapova gegen Wozniacki war eine Begegnung, die viele mit Freude erwartet haben. Und diese Begegnung hat nicht enttäuscht. Das war richtig gutes Tennis heute.
Apropos Legenden-Einzel, heute haben die Australian Open ihre Presseerklärung dazu rumgeschickt. Und wer ist der große Name? Lina.
Ja.
Also passt ganz gut sogar ins Alter rein von Sharapova und Wozniacki, aber ich würde dir zustimmen. Und wir sprechen gleich noch über Sabalenka und Anisimova und es war unglaublich, wie die beiden teils auf den Ball draufgehauen haben. Und das hat man aber auch vor vielen Jahren mal über Sharapova gedacht. Und trotzdem sieht es teils aus wie ein etwas anderer Sport, was Sharapova und Wozniacki dort machen. Nicht schlechter, auf keinen Fall. Beide wären sicherlich in der Lage, sowohl Sabalenka als auch Anisimova zu fordern oder zu besiegen. Aber es wirkte trotzdem einfach so ein bisschen, ja, noch aus einer anderen Zeit. Und das hat es interessant gemacht, fand ich. Es haben sich viele Dynamiken abgespielt, die wir zwischen den beiden kennen. Eine Wozniacki, die im entscheidenden Moment dann doch vielleicht wieder ein bisschen zurückhaltend war, gerade auf der Vorhand. Eine Sharapova, die richtig gut retourniert hat. Zwischendrin eine Sharapova, die auf einmal so gut auf der Vorhand ausgesehen hat. Die ist ja die Schwäche von Wozniacki viele Jahre lang gewesen. Sharapova hat dort halt wirklich eine gute Leistung gebracht. Beide haben nicht so aufgeschlagen, wie sie wollten. Also es war so alles, was wir so zwischen den beiden kannten. Und ja, am Ende hat die gewonnen, die das meistens zwischen den beiden für sich entschieden hat. Und das war Maria Sharapova.
Seit der Dopingsperre, glaube ich, war das mit die beste Leistung von Maria Sharapova. Und sie war sehr glücklich hinterher, als sie den Matchball verwandelt hatte und strahlte vor Glück, dass sie dieses Achtelfinale erreicht hat. Ich glaube, ihr war dieser Erfolg sehr wichtig, einfach mal eine ganz große zu schlagen, die Titelverteidigerin zu besiegen, hier in der Rod Laver Arena vor ganz großem Haus und dann einfach sich mal wieder zu melden und zu sagen, ich bin zurück.
Ja, ich meine, das hat Sharapova auch sofort in der ersten Antwort aufgegriffen, dass Wozniacki hier die Titelverteidigerin war, um eben auch, glaube ich, für sich einzuordnen, wie gut und wie wichtig dieser Sieg war. Und ich würde zustimmen, es war eine der zwei, drei besten Leistungen. Man kann sicherlich noch das Highlight-Match rausholen, damals bei den US Open vor anderthalb Jahren. Das war auch ziemlich spektakulär. Aber davon ab hat es natürlich nicht so die ganz großen Siege gegeben. Vor allem nicht die ganz großen Siege kombiniert mit solchen Leistungen. Und das kann sie sich hier auf die Fahnen schreiben. Das war, Vintage, um es dann mal rauszuholen, das Wort. Ist jetzt die Frage bei ihr ja immer, kann sie das in der nächsten Runde aufrechterhalten? Macht der Körper mit? Das hatten wir jetzt ein paar Mal nach dem Comeback gesehen, dass sie ein, zwei gute Matches gespielt hat oder zumindest gewonnen hat und dann ist das alles so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Das wird sie wahrscheinlich selber nicht wissen, ob der Körper so mithält, aber ich bin sehr gespannt auf ihr nächstes Match.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf ihr nächstes Match. Maria Sharapova hat dieses Match gewonnen und sie hat es verdient gewonnen und sie trifft jetzt auf Ashleigh Barty und auch das wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Ashleigh Barty hat heute gegen Maria Sakkari mit 7:5 und 6:1 gewonnen. Spieler und Spielerinnen wie, ich sag mal jetzt mal, Alicia Molik oder wie René Stubbs im Doppel, oder wie zum Beispiel Leighton Hewitt. Die haben alle sehr viel mit dem Druck damals zu kämpfen gehabt bei den Australian Open, mit den Erwartungen der Landsleute etc. Ashleigh Barty, die zwischendurch schon zurückgetreten war, die Cricket gespielt hatte, die dann wieder zurückgekommen ist, macht hier den Eindruck, als würde ihr dieser Druck nichts ausmachen. Sie hat heute gegen Sakkari ganz, ganz souverän dieses Match gewonnen, auch wenn der erste Satz relativ eng war. Aber insgesamt macht das einen sehr routinierten Eindruck, was Barty macht. Und es sieht jedenfalls so von außen aus, sie lässt den Druck nicht an sich rankommen. Und sie hat jetzt gegen Maria Sharapova die größte aller Bühnen übermorgen.
Ja, Sam Stosur hat ja auch Kopfschmerzen bereit in den letzten Jahren. Aber der guten Freundin von Barty, Casey Dell'Acqua, dann hingegen wieder nicht so. Und Casey Dell'Acqua ist ja so ein bisschen eine Mentorin gewesen in den letzten Jahren und hat, glaube ich, Barty auch sehr geholfen zu reifen, auch in die Person zu reifen, die sie mittlerweile ist. Und es wird wahrscheinlich das größte Match in der Karriere von Barty. Und ob sie siegt, wird davon abhängen, ob es sich anfühlt wie das größte Match der Karriere. Wenn sie in der Lage ist zu sagen, hey, das ist ein Match, dann, glaube ich, hat sie sehr gute Chancen, hier zu gewinnen, einfach weil ihr Spiel im Moment so rund ist, weil sie so gute Erfolge in den letzten Wochen gefeiert hat, weil sie meiner Meinung nach auch in der Lage sein sollte, gegen Sharapova genug schnelle Punkte zu gewinnen. Aber man weiß natürlich nicht, wie sie dann wirklich auf diese Situation reagieren wird. Und du hast recht, heute war das souverän. Das sieht souverän in den letzten zwei Wochen aus, was sie da auf die Beine gestellt hat. Gehört im Moment zu einer der besseren Spielerinnen auf der Tour. Aber es ist natürlich trotzdem, egal wie gut oder schlecht Sharapova in den letzten anderthalb Jahren war, ist es eine ganz große Bewährungsprobe für Barty.
Ja, es wird die ganz große Prüfung für sie sein. Übermorgen Ashleigh Barty gegen Maria Sharapova. Angelique Kerber hat heute auch gespielt und sie kriegt im Moment so ein bisschen die Gegnerin vorgesetzt, die sie vielleicht so nicht erwartet hat jetzt in der dritten Runde. Kimberly Burrell, die hat sie heute mit 6:1 und 6:0 besiegt und in der nächsten Runde dann Danielle Collins, wo jeder vielleicht mit Caroline Garcia gerechnet hatte oder vielleicht auch mit Julia Görges, ist es jetzt Danielle Collins gegen Kimberly Burrell. Hatte Angelique Kerber heute überhaupt keine Probleme. Es hat keine Stunde gedauert. 6:1, 6:0, das war Kurzarbeit. Und sie hat, und darüber sprechen wir später nochmal, ähnlich wie Rafael Nadal, einer jungen Spielerin nochmal komplett die Grenzen aufgezeigt und ja vielleicht auch so eine kleine Lehrstunde erteilt. Das war eine starke Leistung von Angelique Kerber. Und was mir imponiert hat heute, war, dass Angelique Kerber von der ersten bis zur letzten Sekunde aufs Gaspedal gedrückt hat.
Ich glaube, hier konnte man dann auch sehen, dass Burrell einfach die Nummer 259 in der Weltrangliste ist oder warum sie es ist. Sie wird steigen nach den Australian Open. Ihr Ziel wird sicherlich sein, das Jahr an den Top 100 zu beenden. Und so häufig sagt man im Tennis, es gibt nicht die großen Unterschiede zwischen der Nummer 1 und der Nummer 100 oder 150 in der Welt. Häufig ist es die Konstanz. Aber hier hat man dann, fand ich, schon einen großen Unterschied gesehen zwischen einer, die seit Jahren zur absoluten Weltspitze gehört und einer, die wahrscheinlich das Ziel hat, mal in die Top 50 oder so zu kommen. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gegenüber einer Burrell gemeint. Über Kerber schien auch mal weit entfernt davon zu sein, um Grand Slam Turniere mitzuspielen. Und vielleicht wird Burrell das noch schaffen, aber das war heute in der Tat eine Lehrstunde. Und eine Lehrstunde bedeutet dann ja eben auch, dass jemand wie Kerber hingeht, und das zeichnet Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen ja auch aus, geht hin und gewinnt so ein Match klar und lässt das jetzt überhaupt nicht anbrennen. Und das ist ja so ein bisschen zum Beispiel ein Vorwurf, der manchmal in Richtung eines Alexander Zverev kommt oder früher eines Andy Murray oder auch anderer Spieler und Spielerinnen, dieses, hey, wenn da jemand ist, wo du so viel besser bist, dann beweise es auch und besieg die Person so schnell du kannst, hast Kräfte gespart, hast eine Nachricht gesendet an alle, inklusive dir selbst, und das hat Kerber hier gemacht. Und ab jetzt wird es graduell schwerer werden. Du hast angesprochen, Danielle Collins im nächsten Match, die sollte eigentlich oder sollte Kerber eigentlich liegen, aber Collins kann sehr, sehr unangenehm werden und ist einfach extrem zäh und wird sich mit Kerber wahrscheinlich auf so ein Katz-und-Maus-Spiel einlassen, und ab da kann es richtig schwer werden. Wenn Kerber hier gewinnen will, dann wird sie noch einige sehr gute Spielerinnen besiegen müssen, auch wenn sie jetzt vielleicht in den ersten drei Runden etwas in Anführungszeichen Glück hatte.
Ich habe Angelique Kerber in der Pressekonferenz gefragt, ob das so ein bisschen dann auch ihr Mindset war, einfach aufs Gaspedal zu drücken und Kimberly Burrell erst überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen, weil man sieht dann ja auch, Burrell spielt vor Heimpublikum, das Publikum vielleicht reinlassen ins Spiel und so. Und das hat sie darauf geantwortet.
Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen der Plan, aber ich meine, man hat einen Plan, man weiß nie, ob er aufgeht oder nicht. ich denke einfach, dass ich auch eine ganz andere Spielerin bin, wie jetzt die, die sie da vorgeschlagen hat. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der auch viele Bälle zurückbringt. Und das war auch der Plan, auf jeden Fall ihr schwere Aufgaben zu stellen, viele Bälle zurückzubringen. Und ich meine, ich wusste, für sie ist es das erste Mal auf dem Rod Laver. Für mich war das ja nicht das erste Mal. Ich kenne das Gefühl. Und das habe ich versucht, ein bisschen auszunutzen. Aber wie gesagt, also man hat einen Plan, man hat eine Taktik, aber man muss es ja dann auf dem Platz umsetzen, beziehungsweise wenn es dann vielleicht nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hat, dann auch ändern. Und wie gesagt, also da vertraue ich dann eher meinem Gefühl und meiner Intuition.
Ja, Angelique Kerber sehr, sehr selbstbewusst. Du hast es gerade gesagt, sie trifft jetzt auf Danielle Collins. Einmal haben die beiden gegeneinander gespielt, auf Rasen letztes Jahr in Eastbourne. Da hat damals Angelique Kerber mit 6-1 gewonnen. Sie hat aber auch in der Pressekonferenz gesagt, Mensch, ja, Danielle Collins trifft im Moment jeden Ball. Da werde ich aufpassen müssen, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Aber sie sagte, sie weiß ungefähr, wie Danielle Collins spielt und sie weiß auch, wie sie sich darauf einzustellen hat. Kerber ist eine Konterspielerin. Vielleicht liegt ihr das ja auch sogar, dass da eine Spielerin kommt, die wirklich draufhaut.
Ja, Collins ist eine interessante Spielerin, einfach dadurch, dass sie wirklich so zäh ist. Und dass sie keine ist, die vor den großen Momenten erschreckt. Es gelingt ihr nicht immer, aus diesen großen Momenten was rauszuholen. Und ich würde in das Match auf Rasen auch nicht so viel legen. Kerber hat einfach wesentlich mehr Erfahrung auf Rasen als eine Collins. Und Collins ist eine Hardcore-Spielerin. Und Collins hat hier beeindruckende Leistungen gezeigt, nachdem sie hier im ersten Match, im zweiten Satz dort schon so kurz vor dem Ausstand gegen Julia Görges. Seitdem war das wirklich beeindruckend. Und Collins ist in der Lage zu manövrieren, auch ihre Gegnerin. Sie kann Druck erzeugen, sie kann ein bisschen improvisieren. Sie ist definitiv eine Steigerung gegenüber dem, was wir bisher auf der anderen Seite von Kerber gesehen haben. Kerber ist trotzdem die Favoritin. Vielleicht muss sie aus dem Kontergang ein bisschen rausgehen und selber das Tempo machen. Da bin ich gespannt, aber ich würde erwarten, dass sie sich eigentlich durchsetzt.
Angelique Kerber trifft auf Danielle Collins. Im Viertelfinale sollte Angelique Kerber gewinnen, würde die Gegnerin aus der Partie Sloane Stephens gegen Anastasia Pavlyuchenkova warten. Und Philipp hat es gerade gesagt, da werden noch Gegnerinnen warten, die ihr vielleicht nicht ganz so liegen. Sloane Stephens und Anastasia Pavlyuchenkova gehören auf jeden Fall dazu. Stephens gewann heute gegen Petra Martic in zwei ganz engen Sätzen 7-6, 7-6. Und Pavlyuchenkova ist so ein bisschen im Tunnel inzwischen. Die hat gegen Kiki Bertens schon so gut gespielt und jetzt auch gegen Alexandra Sasnovic 6-0, 6-3 gewonnen. Stephens und Pavlyuchenkova, das sind keine Spielerinnen, die Kerber zu einem Schaukampf einladen würde, wenn sie Spaß haben wollen würde.
Nee, gegen Stephens hat sie Probleme im Head-to-Head und man kann sehen, warum, weil Stephens einfach so brutal gut und athletisch in der Abwehr sein kann und Kerber zwingen kann, selber in die Offensive zu gehen und das kann Stephens alles ganz locker hinter der Grundlinie aussitzen. Pavlyuchenkova macht das taktisch häufig ziemlich klug gegen eine Kerber, also egal wer da kommt, das kann unangenehm werden für eine Kerber. Ich bin aber erstmal gespannt, wer sich hier durchsetzt. Stephens hat heute ein gutes Match, fand ich, gegen Petra Martic gespielt. Also das war große Unterhaltung. Martic war völlig fertig hinterher, weil sie doch einige Chancen hatte, es in den beiden Tiebreaks nicht für sich entscheiden konnte. Aber das war, auch wenn nicht unbedingt von der Leistung her, so doch von der Nervenstärke, die Stephens, die halt bei den Grand-Slam-Turnieren in den letzten anderthalb Jahren ziemlich gut ausgesehen hat und die ich hier auch Favoritin gegen Pavlyuchenkova sehen würde, selbst wenn Pavlyuchenkova wirklich gute Leistung bringt. Das ist keine Frage. Das Ding ist, die müssen halt in einer absoluten Konstanz kommen, um durch diese Mauer von Stephens durchzukommen. Und das ist ja häufig das Problem, wenn Stephens sich so ein bisschen eingegroovt hat.
Ja, Sloane Stephens gegen Anastasia Pavlyuchenkova war eins der Achtelfinals, was wir erleben werden. Sharapova gegen Barty haben wir schon gesprochen. Eins haben wir noch, Petra Kvitova, die hat heute gegen Belinda Bencic mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Und dann das Spiel, was wir am Anfang schon angesprochen haben, Amanda Anisimova gegen Arina Sabalenka. Arina Sabalenka war von so vielen Menschen ganz in die ganz große Favoritenrolle beziehungsweise in die Mitfavoritenrolle hereingedrängt worden. Sie hat heute gegen Amanda Anisimova gespielt und ist vom Platz geschossen worden. Das müssen wir so in dieser Deutlichkeit sagen. 3-6, 2-6 hat Sabalenka verloren und war zwischendurch chancenlos. Und wir müssen die Frage stellen, war das taktisch klug gemacht von Sabalenka, sich auf ein Wettschießen hier einzulassen mit Amanda Anisimova?
Nee, war es wahrscheinlich nicht. Es kann auch sein, dass das Match auf der Tour anders gelaufen wäre, wenn sie die Chance bekommen hätte, sich mit ihrem Coach kurz zu schließen. Es wirkte einfach so, als dass sie mit der leicht falschen Taktik reingegangen ist, dass sie dann aber merkte, dass ihr Aufschlag nicht so richtig kommt, dass sie da ein bisschen nervös geworden ist, dass sie immer weiter überdreht hat, dass Anisimova immer stärker geworden ist. Also das ist ein bisschen alles zusammengekommen. Und der zweite Satz von Anisimova, der war absolut spektakulär. Ja. Also wer heute 20, 30 Minuten Tennis gucken will, dem ist das ans Herz gelegt. Das hat riesen Spaß gemacht. Und es war so bei Sabalenka, dass sie, glaube ich, schon überrascht war von der Länge, die Anisimova in die Schläge reinbekommen hat, von der Präzision, mit der Anisimova gespielt hat. Und sie hat die Bälle sehr früh genommen, auch, ja, auch die sehr wuchtigen Bälle von Sabalenka früh genommen. Und Sabalenkas Aufschlag kam halt nicht so. Und der von Anisimova war richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Match jetzt was für die Zukunft zwischen den beiden lesen würde, aber dadurch, dass Sabalenka in den letzten Monaten so gut war und hier völlig zu Recht zu den Mitfavoritinnen gezählt werden konnte, hat das natürlich eine enorme Bedeutung bekommen, auch für eine Anisimova, auf die jetzt wahrscheinlich das ganz große Scheinwerferlicht geschienen werden wird. Gerade da sie ihr einziges Match bisher gegen Petra Kvitova gewonnen hat und Kvitova damals auf eine ähnliche Art und Weise, ja, man kann sagen, vom Platz geschossen hat. Und das ist ja das Erstaunliche an ihr, wie nervenstark sie ist, wie präzise sie ist, wie viel in ihrem Spiel eigentlich schon da ist und wie sehr sie dann doch nicht wie eine 17-Jährige wirkt. Und jetzt bin ich gespannt. Hat Kvitova was gelernt aus dem ersten Match? Kann Kvitova was besser machen hier? Oder wird Anisimova das wieder so an sich reißen und hier dann völlig überraschend so ganz Viertelfinale gehen?
Ich musste da unweigerlich an das Spiel von Angelique Kerber gegen Camila Giorgi in Sydney denken, wo Camila Giorgi im ersten Satz ganz, ganz viel getroffen hat, Kerber mitschießen wollte, beziehungsweise das ein sehr offenes, ja, ich sag jetzt mal, überspitzt Geballer war und Giorgi sich unglaublich wohlfühlte. Und als dann Angelique Kerber das Tempo ein bisschen rausgenommen hat, dann ein bisschen variabler gespielt hat, die Winkel mal ein bisschen vergrößert hat, dann hatte Giorgi Probleme. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, gegen Amanda Anisimova, die auch noch nicht diese Matchhärte hat, die mit 17 Jahren auch noch nicht so viele Matches gesehen hat gegen Top-Profis, dass man da einfach etwas variabler spielen muss und sich vielleicht wirklich nicht, ja, hektisch werden lassen muss, sondern dass man da einfach ein bisschen überlegter an die Geschichte ran muss. Das ist von außen, von jemandem, der kein Tennis spielt, sehr einfach gesagt, aber das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Vielleicht ist es dann wirklich mal so, dass man jemanden wie Anisimova ausspielen muss und nicht ausschießen muss.
Ja, ich glaube, dass das wäre es für Sabalenka gewesen. Gerade der Topspin wäre sehr hilfreich gewesen, um einfach selber sich so ein bisschen mehr Zeit zu geben und nicht so schnell ausgekontert zu werden. Und der eine Ballwechsel, der die Runde gemacht hat, der war so schlecht nicht gespielt. Das war, wo Sabalenka wirklich Anisimova über den Platz bewegt hat, nicht so nah an die Linien rangegangen ist wie sonst häufig. Im Endeffekt Anisimova schon rausgedrängt hatte auf dem Platz und die kriegt so eine Squash-Vorhand dann hinten reingelegt. Das war fantastisch von Anisimova gemacht, aber gar nicht schlecht von Sabalenka. Das Problem war, sie konnte das selten produzieren. Und vielleicht waren es da die Nerven, vielleicht hat sie eben selber auch gemerkt, dass sie hier in der Favoritenposition gegen Anisimova für das Turnier auch ist. Sie wusste ja auch, dass Kvitova in der nächsten Runde warten könnte. Also ich vermute, sie hat sich da einfach ein bisschen selber zu viel aufgelegt, als sie dann merkte, der Aufschlag kommt nicht und der ist so beeindruckend, als der nicht kam. Da ist es ihr so ein bisschen entglitten und dann ist Anisimova einfach immer besser geworden.
Es war ja auch eine große Erwartungshaltung an Arina Sabalenka. Eventuell hat das ja auch so ein bisschen mit reingespielt. Man spielt nicht so richtig gut, man kriegt viele Bälle um die Ohren, man wird vielleicht ein bisschen nervös. Das klappt alles nicht so richtig und das könnte alles eine unglückliche Melange geworden sein dann.
Ist es wahrscheinlich. Ich gebe in keinster Weise auf. Ich sehe sie immer noch als eine der kommenden Spielerinnen überhaupt. Ich denke immer noch, sie eine Chance hat, in diesem Jahr ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Natürlich, irgendwann werden auch bei ihr die Fragen anfangen, ja, okay, warum klappt es bei den Grand-Slam-Turnieren nicht? Aber ich glaube, die beiden Spielerinnen, gegen die sie jetzt in New York und hier in Melbourne verloren hat, da muss sie sich nicht so sehr grämen. Und ich würde erwarten, dass sie schon im Februar wieder um die großen Hardcore-Titel im Nahen Osten mitspielen wird.
Das werden wir natürlich berichten, dann auch bei Chip in Charge. Hier im Daily Down Under geht's gleich weiter mit den Herren.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Bei den Herren gab es heute auch einen etwas ruhigeren Tag. Wir haben 8 Spiele gehabt der dritten Runde. Wir haben jetzt 8 Achtelfinalisten. Und einen, der heute ja das härteste Stück Arbeit zu verrichten hatte, das war Francis Tiafoe. Der hatte hier so in der zweiten Runde Kevin Anderson aus dem Weg geräumt und musste in der dritten Runde gegen Andreas Seppi spielen. Andreas Seppi hat hier schon gute Australian Open zwischendurch gespielt. Auch dieses Jahr sind die Australian Open für ihn erfolgreich gelaufen. Und es war ein hervorragendes Match auf dem Court 3, was wirklich die Zuschauer begeistert hat, unter schwierigen Bedingungen. Es war heute etwas kühler, es war sehr windig auf den Plätzen, auf den Außenplätzen, aber Francis Tiafoe hat das Spiel gewonnen in 5 Sätzen mit 6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 und steht im Achtelfinale. Er hatte so einen bescheidenen Saisonstart beim Hopman Cup, aber die Australian Open sind halt doch noch was anderes und er hat hier eine gute Leistung vollbracht.
Keine Frage. Wir hatten schon nach dem letzten Match davon gesprochen, ob es der Mini-Durchbruch ist. Ich glaube, wir können beim Mini-Durchbruch bleiben. Geht er vielleicht noch ins Viertelfinale nach dem nächsten Match? Dann glaube ich, sieht es ein bisschen nach einem Durchbruch aus. Und er ist uns ja eben schon um einige Jahre bekannt. Er hat damals eine tolle Geschichte gehabt, wie er zum Tennis gekommen ist. Und die hat die Runde gemacht vor einigen Jahren. Und trotzdem ist ja nie klar, wird aus so jemandem mal was, gerade mit so unkonventioneller Technik. Und er hat uns einfach über die Jahre gezeigt, ja, da ist auf jeden Fall einiges drin. Er ist extrem unterhaltsam. Das kommt ja noch dazu. Von daher war immer ein bisschen der Scheinwerfer auf ihm drauf. Aber es fehlte eben noch so das große Resultat. Und ich würde sagen, jetzt diese Kombination aus Anderson und Seppi nacheinander in engen, engen Matches zu besiegen, das ist ein großes Resultat. Selbst wenn es jetzt kein Roger Federer, Rafael Nadal oder Co. war, den er hier besiegt hat. Denn nach einem Match wie gegen Anderson in der nächsten Runde vielleicht einfach so ein bisschen ja die Luft rauszulassen oder eben nicht so viel Luft zu haben und das Match dann vielleicht doch gehen zu lassen, wäre völlig normal. Und er verliert hier einen echt engen ersten Satz. Er war nicht unbedingt schlechter und ist dann aber im zweiten nicht eingeknickt, sondern hat dann gerade im vierten und fünften nochmal so richtig zugelegt. Und da war das Teil sehr, sehr spektakuläres Tennis, sehr große Unterhaltung. Zuschauenden hatten viel Spaß, ziemlich offensichtlich dabei. Und von daher würde ich sagen, quasi Teil 2 der Leistung, die wir gegen Anderson gesehen haben und unter Umständen der etwas schwierigere Teil 2 sogar.
Ja, der etwas schwierige Teil 2 vielleicht von Francis Tiafoe. Er hat hier eine wirklich gute Leistung gebracht und kann sehr zufrieden sein mit dieser Leistung und dem Einzug ins Achtelfinale natürlich auch. Es ist ja quasi eine Premiere für ihn. Er war noch nie so weit richtig in den Turnieren, bei den Grand-Slam-Turnieren und zeigt sich jetzt so langsam auf der Bühne. Und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dann auch im Hintergrund, an wen erinnert er uns. Und das ist so ein bisschen so eine Geschichte. Er ist sehr flashy in seinem Spiel. Er kann also durchaus mit Gael Monfils verglichen werden. Ich hatte so ein bisschen mehr das Gefühl, James Blake, so ein bisschen unkonventionelles Spiel, nicht so, ich sag jetzt mal, das, was man in der Schule lernt, so Thomas Berdych-Tennis halt, und sehr, sehr ja, emotionsgeladen und bringt die Zuschauer hinter sich. Der wird in den nächsten 10 Jahren jede Night Session bei den US Open bekommen und wird dort performen und wird dort die Leute begeistern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, man kann einige Spieler in ihm sehen. Das Flashy könnte jetzt ja auch ein Fabio Fognini zum Beispiel sein, der auch ein durchaus interessantes Spiel hat, aber immer sehr viel draus gemacht hat. Der Idealfall für ihn, für Tiafoe, wäre vielleicht sogar am Ende eine Francesca Schiavone oder so, von der Art her einfach, weil er natürlich auch jemand ist, der das Publikum mitnimmt, der das eben nicht über so eine Eleganz macht, à la Federer, sondern wirklich über so eine eine, ja, teils spektakuläre Arbeit, der eine ähnliche Ausstrahlung hat wie sie. Also das ist, denke ich, eine Möglichkeit, wie es mal für ihn laufen kann. Und er hat definitiv sehr viel Charme. Und den wird er auf und neben dem Platz, denke ich, nutzen können. Und du sagst es, die Technik ist wirklich unkonventionell, gerade auf der Vorhand. Da macht man sich mal ein bisschen Sorgen, okay, reicht das am Ende in den ganz großen Matches? Aber er hat natürlich ein paar Sachen, die dann wieder für ihn sprechen. Oder er ist sehr athletisch. Er hat ein gutes Gefühl dafür, wie Matches laufen, würde ich sagen. Und das passt schon alles irgendwie. Und er wird sich wahrscheinlich einfach noch weiter verbessern. Er wird vielleicht noch etwas effizienter auch werden. Und ich traue ihm schon einiges in seiner Karriere zu. Und wenn er das Morphis-Level erreicht, meine Güte, sehr gut gelaufen, genau wie das Fonini-Level. Aber ich denke ihm wirklich, dass er was Schiavone-mäßiges in seiner Karriere hinlegen wird.
Ja, er ist auf jeden Fall ein Spieler, ein Crowdpleaser ist er. Und das ist eventuell etwas, was ihm in den nächsten Jahren dann auch zugute kommt. Der steht auf jeden Fall im Achtelfinale und er trifft dort auf Grigor Dimitrov. Der hatte mit Thomas Fabiano gar nicht so richtig viel Probleme. Dimitrov spielte in der Melbourne Arena gegen Fabiano und das Spiel ist so ein bisschen untergegangen. 7-6, 6-4, 6-4 am Ende für Dimitrov, aber der sich heimlich still und leise hier ins Achtelfinale gespielt hat. Vorher musste er Pablo Cuevas aus dem Weg räumen in der zweiten Runde. Das ist ein unangenehmer Gegner. Dimitrov steht im Achtelfinale und ich glaube, das ist eine ganz, ganz offene Matchkonstellation bei den beiden.
Ja, würde ich zustimmen. War eine ziemlich stylische Geschichte zwischen Dimitrov und Fabiano. Du hast gesagt, es ging unter. Es war, weiß nicht mehr neben welchem Match, eins der interessanteren Matches. Ich habe ab und an mal kurz rübergeschaltet. Und Dimitrov sieht im Moment ziemlich souverän aus. Das passt sehr gut. Die Abwehr ist wie immer da, aber er hat einen etwas offensiveren Geist im Moment. Ob das am Ende reicht, um die großen Namen zu besiegen, muss man mal schauen. Und gegen Tiafoe, das wird eine Herausforderung. Die beiden haben zweimal gegeneinander gespielt. Das eine war der Laver Cup. Ich denke, das müssen wir nicht super ernst nehmen. Das andere war ein sehr enges Match im letzten Sommer in Cincinnati, was Dimitrov mit 7-6 im dritten Satz gewonnen hat. Ich glaube, es wäre nicht überraschend, wenn es hier ein 7-6 im fünften Satz sein würde. Und für beide ist es natürlich eine große Chance, aufeinander zu treffen in der vierten Runde. Dimitrov hat hier schon einiges in der Vergangenheit in Australien geschafft, hat sehr spektakuläre Matches gehabt, unter anderem vor 2 Jahren hier gegen Nadal. Und er geht hier schon als leichter Favorit rein, aber ich traue Tiafoe auch viel zu, wenn er sich gut erholt von diesen beiden Matches.
Ja, das wollen wir hoffen, dass die beiden ein gutes Match abliefern können. Vor allen Dingen, dass es ein ausgeglichenes Match ist und dass keiner in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist durch fehlende Kraft oder so. Rafael Nadal, der wird nicht an mangelnder Kraft leiden. Der hat heute mit Alex de Minaur das Gleiche gemacht, was er in Wimbledon gemacht hat 2018. Mit 6-1, 6-2 und 6-4 gewonnen. Das Match ist von vielen Menschen hier in Australien mit sehr viel Vorfreude erwartet worden. Der Demon hat die Herzen der australischen Fans im Sturm erobert. Er hat hier gut abgeliefert gegen Henry Laxon in der zweiten Runde in 5 Sätzen gewonnen und hat dort seine Kampfkraft unter Beweis gestellt, hat alles das verkörpert, was er kann. Und das spielt genau in Rafael Nadals Stärken rein. Das, was Alex de Minaur kann. Und Alex de Minaur ist heute nochmal von Rafael Nadal gewogen und für zu leicht befunden worden. 6-1, 6-2, 6-4, das war eine kleine Lehrstunde für den jungen Australier von Rafael Nadal.
Dürfte dasselbe Resultat gewesen sein wie in Wimbledon.
Genau, oder? Das war genau das Gleiche. Ja,
ja, ich meine, de Minaur verkörpert natürlich wirklich so ein bisschen diese alte Werteschule der Australier oder das, was sie von ihren Sportlern und Sportlerinnen sehen wollen. Er ist ja so ein bisschen fast Ash Barty, die einfach was Ähnliches symbolisiert für den australischen Sport. Und gerade in den Diskussionen, die wir gerade um das Davis Cup Team haben, um alles, was mit Bernard Tomic passiert und Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis und Leighton Hewitt, und da passt er natürlich ganz gut rein. Der bescheidene Arbeiter de Minaur, der arbeitet. Und das war halt so ein bisschen sein Problem. Er hat dasselbe Spiel gemacht wie in Wimbledon. Es wirkte einfach nicht so, als hätte er wirklich was draus gelernt oder als sei er in der Lage, das, was er dort aus dem Match gelernt hat, umzusetzen. Es war de Minaur, der extrem viele Bälle zurückgebracht hat, der aber eben nicht in der Lage war, Nadals Rhythmus zu brechen, sagen wir mal, durch Stopp-Bälle oder durch einen anderen Winkel oder dadurch, dass er wirklich einfach mal auf den Winner gegangen ist. Es war das, was de Minaur immer macht, was ihn natürlich auszeichnet, wofür ihn die Fans auch lieben, aber nichts, was Rafael Nadal jetzt wirklich hier hätte in Unruhe versetzen können. Und das war ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, dass er und Hewitt sich da doch ein bisschen was anderes ausdenken, und so war es arg routiniert für Nadal. passiert, denke ich. Vielleicht wird er was draus lernen. Vielleicht ist das der Dimmener, den wir immer haben werden, der vielleicht irgendwie der 17-beste Spieler oder sowas der Welt ist und ein paar schlechte Matchups hat. Aber ich denke, er wird sich noch verbessern, wenn er ein bisschen mehr seinem Angriffsspiel und an seiner Variation arbeitet.
Ich habe das Spiel im Stadion verfolgt und was mir aufgefallen ist während des Matches, der Klang des Balles auf dem Schläger fühlt oder hört sich komplett verschieden an bei Nadal und bei Dimenor. Dimenor ist halt, wie gesagt, mit seinem variantenreichen Spiel versucht er den zum Erfolg zu finden. Rafael Nadal geht sehr über die Kraft und das sind quasi Explosionen auf dem Schläger und bei Dimenor ist es ein leises Plock, 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 wenn man so im Stadion sitzt. Das ist beeindruckend gewesen.
Ich meine, Nadal hatte wahrscheinlich mit 12 schon mehr Muskeln als jetzt Dimenor. Also, ist natürlich ein Spaß, Dimenor hat auch Muskeln, ist auch ein athletischer Typ, sieht aber halt immer ein bisschen schmalbrüstig aus, obwohl er 1,83 Meter groß ist, also kaum kleiner als Nadal. Und Nadal damals, als er auf die Tour kam, war ja schon ein ausgewachsener Typ. Und das fiel damals ja schon auf. Und klar, das fehlt Dimenor, aber ich glaube, er kann eben auch eigentlich ist über andere Sachen versuchen. Er kann einfach noch ein bisschen mehr an Angriffskombinationen arbeiten oder eben daran, den Stopball einfach effektiver reinzubauen. Also da ist schon noch was drin für ihn und ich denke, er wird sich in dieser Saison wirklich vermutlich in den Top 20 etablieren.
Nadal trifft jetzt auf Thomas Berdig und das ist eine der größeren Stories in diesem Jahr. Thomas Berdig, der das letzte halbe Jahr verletzt war, erst dieses Jahr wieder zurückgekommen ist. Niemand wusste, wo er stehen würde. Eigentlich hat ihn auch kaum jemand vermisst, weil er dann auch so ein bisschen das unerfüllte Versprechen war in den letzten Jahren. Hatte häufiger mal Halbfinals bei Grand-Slam-Turnieren erreicht, auch mal ein Finale in Wimbledon, aber so richtig wollte es ihm nicht gelingen. Er gehörte und gehört nach wie vor zu dieser Lost Generation der Spieler um die 28 bis 32. Und Thomas Berdig kommt hier aber mit einem Knall wieder zurück. Er hat hier das Achtelfinale erreicht und er spielt eigentlich so wie in seinen besten Tagen. Das Match heute gegen Diego Schwartzmann war im ersten Satz noch sehr, sehr eng. Diego Schwartzmann konnte dieses Match diesen Satz gewinnen, aber dann wurde es deutlich, wie gut hier eigentlich Thomas Berdig drauf war und wie gut er gegen Diego Schwartzmann sein Spiel dann auch umsetzen konnte. Diego Schwartzmann fehlten am Ende so ein bisschen die Waffen und er verlor in 4 Sätzen. Berdig trifft jetzt auf Rafael Nadal und das ist auch wieder so eine alte Geschichte. Berdig spielt bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut und dann trifft er auf einen der Großkopferten und dann geht es in 3 Sätzen nach Hause. Übertrieben gesagt.
Ja, so ist es häufig, aber immerhin, wenn man nur die letzten beiden Matches gegen Nadal nimmt, dann hat er 1 gewonnen. Also, das gibt auch Hoffnung. Es war hier bei den Australian Open vor 3 oder 4 Jahren und es war eine sehr beeindruckende Performance damals von Thomas Berdig. Stimmt natürlich, dass er davor, viele, viele Matches gegen Nadal verloren hat, aber er hat in der Theorie das Spiel, um Nadal zu nerven. Sagen wir es mal so. Und die Leistung gegen Schwartzmann, das war wahrscheinlich so ein bisschen, was man erwarten konnte. Wir hatten darüber gesprochen, Schwartzmann ist ein sehr dankbares Matchup für ihn, weil er einfach ja sehr in die Hitting-Zone von Berdig reinschlägt. Und wenn die Bälle dann noch ein klein bisschen zu kurz sind, dann kann Berdig die natürlich einfach alle wegräumen. Und das hat er dann heute gemacht. Und dazu ist der Surf-Moment gut drauf. Also Berdig hat hier seine Favoritenstellung umgesetzt. Und jetzt die Frage, kann er als Außenseiter Nadal was entgegensetzen? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube auch, dass er Nadal fordern wird, dass er ihm schon einen Satz, vielleicht sogar 2 abnehmen wird. Aber es ist natürlich trotzdem bei Thomas Berdig, egal wie gut man es mit ihm meint, immer ein bisschen schwer vorstellen, weil das am Ende wirklich die großen Namen konstant rausnimmt.
Aber beeindruckend ist es auf jeden Fall, wie er jetzt zurückgekommen ist. Er hat sich sehr nachhaltig wieder ins Gedächtnis gebracht.
Ja, und wenn wir eben über die Technik von Francis Tiafoe gesprochen haben, die von Berdig ist wirklich absolut mustergültig. Ja. Das ist der perfekte Tennisspieler in gewisser Weise. Also wenn man sich nur die Technik anschaut, darüber hinaus ist er halt nicht der perfekte Tennisspieler. Und Perfektion kann ja ein bisschen langweilig werden, wenn sie eben nicht zu den erwünschten Resultaten führt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von Berdig.
Ja, das kann durchaus als Problem dann auch bezeichnet werden. Thomas Berdig, sehr, sehr schön. Das Tennis ist zum in den Schrank stellen, aber es ist halt nicht so erfolgreich, dass man hinterher sagen kann, ja, diese Karriere hat nachhaltig Eindruck hinterlassen. Wie gesagt, er hat tolle Turniere gespielt, Halbfinale, aber er kommt halt bis zu einem gewissen Punkt und darüber geht es halt nie hinaus. Und das haben andere Spieler geschafft, die sind diesen einen Schritt weitergegangen. Thomas Berdig steht auf jeden Fall im Achtelfinale und er ist wieder zurück im Gedächtnis. Ein weiteres Achtelfinale, was wir erleben werden, ist, glaube ich, das, Ja, das ist der größte Styler im Tennis. Stefanos Tsitsipas wird auf Roger Federer treffen. Während Roger Federer heute im Spritsparmodus unterwegs war gegen Taylor Fritz, 6-2, 7-5, 6-2, er musste nicht wirklich sich anstrengen, er hat vielleicht nicht mal groß geschwitzt, hat Stefanos Tsitsipas sehr kämpfen müssen gegen Nicolas Basilashvili. Das war gleich das erste Spiel heute Morgen. 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 für Tsitsipas. Der dritte Satz mit dem Tiebreak, der war wohl entscheidend für Tsitsipas, der das Match dann im vierten Satz dann an sich reißen konnte.
Ja, hast du diese Kontroverse im dritten Satz gesehen? Ich habe sie leider nicht gesehen.
Es ging um den Satzball. Ich habe es leider auch nicht gesehen. Es ging um den Satzball. Tsitsipas hat hinterher gesagt, er habe das Gefühl, dass dieser Punkt ihm genommen worden sei.
Ja, und ich glaube, die meisten haben ihm zugestimmt in dieser Einschätzung, aber ich habe es leider auch nicht gesehen. Und ohne Kontext wollte ich jetzt keine Einschätzung verbreiten, aber es gab eine gewisse Kontroverse. Wer also eine Wiederholung schauen sollte von dem Match, kann darauf achten, Ende des dritten Satzes. Da ging es wohl ein bisschen ab für Tsitsipas. Das ist hier eine große Geschichte, würde ich sagen. Die Form war nicht unbedingt schlecht, aber vielleicht ein bisschen durchwachsener, bevor er hier ins Turnier reinkam. Basilashvili ist jemand, der im letzten halben Jahr genauso einen Sprung gemacht hat wie Tsitsipas, obwohl eben Tsitsipas wahrscheinlich noch zwei oder drei Sprünge nach oben gelingen werden und dann eben in so ein Grand-Slam-Turnier zu kommen, wo man vielleicht so ein Mini-Plateau erreicht hat und dann schafft es hier durch die drei Runden durch. Es ist teilweise harte Arbeit, das ist für ihn natürlich eine super Geschichte. Und er hat jetzt, obwohl es das schlimmste Sportklischee vielleicht überhaupt ist, nichts zu verlieren gegen Federer. Wenn er untergeht, geht er unter. Meine Güte, Pech gehabt. Er hat aber beim Hopman Cup gezeigt, dass ihm das durchaus gelingen kann, Federer zu beschäftigen. Federer gefällt, glaube ich, Tsitsipas als Spieler auch ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig unterhaltsame Geschichte werden wird, ob Tsitsipas ihn schlagen kann. Zumindest hier würde ich jetzt mal bezweifeln, aber ich denke, wir werden sehr viele unterhaltsame Ballwechsel zu sehen bekommen.
Ich glaube, wir werden ein anderes Spiel erleben als bei Nadal gegen Dimenauer, weil Tsitsipas hat mehr Waffen, um jemanden wie Roger Federer zu gefährden. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er ihn besiegen wird können, aber ich glaube, dass es ein deutlich unterhaltsameres Match wird als zum Beispiel heute Nadal gegen Dimenauer.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Es ist halt einfach so, dass Tsitsipas in gewisser Weise noch nicht so weit entwickelt ist wie Dimenauer und auf der anderen Seite aber schon viel mehr zur Verfügung hat. Das kann er nicht jeden Tag abrufen, während Dimenauer sein Spiel fast jeden Tag abrufen kann. Es ist die Frage, wie viel weiter wird Dimenauer noch wachsen? Und bei Tsitsipas stehen die Chancen zumindest relativ hoch, dass er noch eben diese zwei, drei Level wird hochgehen können und wirklich um Grand-Slam-Titel wird mitspielen können. Das muss man schauen, ob es bei Dimenauer so ist. Und dadurch, dass Tsitsipas eben an diese höheren Level zumindest der Theorie rankommen kann, hat eine bessere Chance als Dimenauer heute.
Ja. Roger Federer gegen Stefanos Tsitsipas ist eins der Achtelfinale. Das letzte Achtelfinale, um das wir uns noch kümmern müssen, steht noch nicht komplett fest. Es ist nämlich das zwischen Roberto Bautista Agut und entweder Marin Cilic oder Fernando Verdasco. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, spielen Cilic und Verdasco noch im fünften Satz. Es sieht ganz nach Marin Cilic aus, der eventuell einen 2-0-Satzrückstand dann aufholen könnte. Roberto Bautista Agut hat hier heute gegen Karen Khachanov in drei Sätzen gewonnen mit 6-4, 7-5 und 6-4. Der Saisonstart von Roberto Bautista Agut ist, wenn man ihn gelungen beschreibt, komplett untertrieben, weil er hat wirklich schon fast alle geschlagen in diesem Jahr, unter anderem ja auch Novak Djokovic in Doha. Bautista Agut hatte in seinen ersten beiden Runden es sehr schwer, als er gegen Andy Murray gewonnen hatte, 2 in 5 Sätzen, aber die ersten zwei Sätze gewonnen hatte, dann die nächsten zwei verloren hatte, dann das Gleiche gegen John Millman passiert. Heute hat er Khachanov nicht wieder reinkommen lassen in dieses Spiel. Das war eine sehr beeindruckende Leistung. Ich habe den dritten Satz komplett da auf dem Court gesehen. Das war schon stark von Bautista Agut. Und dieser Vergleich, den wir in den letzten Tagen getätigt haben mit David Ferrer, der ist nicht wirklich weit hergeholt, weil der passt richtig gut auf Bautista Agut.
Das war so routiniert heute.
Ja.
Khachanov war derjenige, der Nerven gezeigt hat. Glaube ich, jedes Mal, wenn er serviert hat, um im Satz oder beziehungsweise im Match drin zu bleiben, hat er einen Aufschlag abgegeben, oder?
Ja, genau.
Meiner, dass es in allen drei Sätzen passiert ist. Und das ist natürlich enttäuschend für Khachanov, von dem man nach seinem Lauf in Paris und generell den Wochen nach den US Open erwarten würde, dass er so ein Match zumindest etwas kompetitiver gestalten kann, aber dann kommt eben wirklich Bautista Agut daher und macht super, super routiniert. Und er ist in der Lage, alle möglichen Gegner einfach gut über den Court zu manövrieren. Da würde man dann zwar erwarten, okay, Khachanov kann damit besser umgehen, aber der hat halt Formschwankungen drin gehabt und die hatte Bautista Agut nicht drin. Und aber in der Form könnte er eine Chance haben gegen Marin Cilic, obwohl da, glaube ich, das Head-to-Head für ihn ziemlich böse aussieht.
Marin Cilic. Marin Cilic, wie gesagt, der kämpft sich gerade zurück in dieses Spiel gegen Fernando Verdasco. Verdasco eigentlich so ein bisschen mit der Entertainment-Garantie in Australien. Er hat hier schon die wunderbarsten Matches gehabt und heute bringt er wieder auf der Margaret Court Arena ein wunderbares Match. Er wird wahrscheinlich hier den kürzeren ziehen. Er liegt mit Break zurück hier im fünften Satz. Das war's.
Ja, ganz kurz zu dem Match. Ja, es gab einen spektakulären vierten Satz. Eigentlich war das Match relativ spektakulär. Und im vierten Satz hatte Verdasco dann Matchbälle im Tiebreak. Den ersten hat Cilic bei einem Aufschlag abgewehrt. Dann holt sich Verdasco das Mini-Break und Duplizität der Ereignisse wie damals gegen Rafael Nadal, wo er das Match mit einem Doppelfehler abgegeben hat, hat er hier den Matchball mit einem Doppelfehler hergegeben. Publikum war völlig, völlig perplex. Er war entsetzt und hat dann den Satz abgegeben und dann ist ihm so ein bisschen weggerutscht. Kann natürlich sein, er dreht es nach um, aber es wäre jetzt sehr klassischer Verdasco, wenn er das Match verlieren würde.
Das wäre wirklich ein klassischer Verdasco. Und Marin Cilic stünde im Achtelfinale und du hast es gesagt, Roberto Bautista Agut liegt ihm und er kann sich ja in solche Turniere reinspielen und Marin Cilic ist immer gefährlich und kann hier auch wieder ganz weit kommen. Wie weit er kommen wird, das werden wir dann noch sehen. Das war's für heute. Wir haben die Gewinnspielfrage wieder gestellt. Wie geht morgen der erste Satz zwischen Alexander Zverev und Alex Bolt aus? Schreibt uns auf Twitter oder auf Facebook, wie das Ergebnis ausgeht. Und mit etwas Glück könnt ihr dann eine Ausgabe des aktuellen Tennismagazins gewinnen, wenn ihr das richtige Ergebnis habt und wenn ihr bei der Auslosung dann dabei seid. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über gute Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipandcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipandcharge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.